Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Eine nachhaltige Medienpolitik müsste darauf abzielen, dass man die Demokratie stärkt. Das Verständnis ist halt leider auch in weiten Teilen der SPÖ nicht da, sondern auch da wird Medienpolitik zum Teil als etwas verstanden, wo ich frage, was nutzt mir heute oder morgen oder allerlängstens im Hinblick auf die nächste Wahl?
Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Nach 17 Jahren ist der Wiener Community-Sender OctoTV plötzlich von der Schließung bedroht. Die Stadt Wien will ihn nicht weiter fördern. Wie ist die aktuelle Situation im Sender? Was sind die politischen Hintergründe dieser Entscheidung? Und wie wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun um ihren Sender kämpfen? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Barbara Eppensteiner, langjährige Programmintendantin von OctoTV und jetzige Konsulentin.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nikbasch. Aber am besten ist wohl, wenn euch das selbst erklärt. Hallo Nick.
Hallo Stefan, ja, danke für die Einladung. Ja und hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz offen gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschach, um Steuerhinterziehung, ja, und einiges sonst, das sich Menschen so ausdenken, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer.
Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet Die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt.
Ja, willkommen Barbara Eppensteiner. Danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Ja, hallo, liebe Barbara Kaufmann. Ich freue mich, dass ich da bin.
Barbara, wir haben am Anfang unseres Podcasts immer unsere sogenannte Transparenzpassage, wo wir erklären, woher wir einander kennen und warum wir, wie in unserem Fall, uns einander duzen. Das ist ja einfach, ich habe dich mal vor vielen Jahren, glaube ich, für Ö1 interviewt, auch zum Thema Community-Medien. Und da haben wir uns kennengelernt in meiner Erinnerung, oder?
Ja, genau. Das ist auch meine Erinnerung. Ich erinnere mich noch gut. Das ist schon eine Weile her. Aber da haben wir einander im Funkhaus getroffen.
Genau. Und das Duzen ist so eine Sache. Also gerade bei einem Community-Fernsehen ist, glaube ich, das Sie nicht sehr verbreitet, oder?
Nein, das ist nicht sehr verbreitet. Und ich erinnere mich da gut, wir haben 2005 im Sommer, als der Standort klar war und so, haben wir ein Open House bei Octo gemacht, um auch einmal einfach zu schauen, wie groß ist das Interesse, wie viele Leute kommen da. Und es war eine tolle Sache, wo richtig viele, viele Leute gekommen sind, die wir zu einem großen Teil nicht gekannt haben. Und dann halt ist man auch einmal ein bisschen vorsichtig, unterschiedliche Altersgruppen und so. Und will nicht gleich irgendwie so einen IKEA-Eindruck machen und spricht die Leute mal per Sie an. Und dann kam gleich von irgendjemandem die Meldung, ja, aber was ist denn da? Also hier sind wir doch wohl hoffentlich alle per Du.
Das ist in der DNA sozusagen drinnen des Senders. Barbara, können wir vielleicht gleich eine, also du hast schon erwähnt, gerade das Jahr 2005, da wurde Okto gegründet, jetzt haben wir 17 Jahre später, ist es sozusagen gefährdet, dass es den Sender bald nicht mehr geben könnte. Hintergrund ist eine Entscheidung der Stadt Wien, des Finanzstadtrats, soweit ich das verstanden habe, durch die Medienberichterstattung, dem Sender die Förderung zu streichen. Kannst du uns vielleicht, wir haben jetzt den gläsernen Podcast, den Montag, den 9. Mai, einen Tag vor Ausstrahlung unseres Podcasts, kannst du uns vielleicht den aktuellen Stand der Dinge sagen? Wie ist die Situation für Okto? Wie sieht's aus?
Ja, es ist sozusagen, es ist mittendrin, was ziemlich klar ist, ist, dass es mit der Basisförderung einfach vorbei ist. Was für andere Möglichkeiten es geben wird, bestimmte Bereiche auch weiterhin aufrecht zu erhalten, darüber laufen Gespräche. Wir werden heute am späten Nachmittag noch einmal eine Versammlung mit allen Produzenten und Produzentinnen haben, hybrid, damit möglichst viele daran teilnehmen können und uns sozusagen auch mit den Communities noch einmal beraten, wie wir weiter tun. Wir sind auf jeden Fall einmal wild entschlossen, so schnell nicht aufzugeben. Ich glaube, das ist das, was ich im Wesentlichen im Moment sagen kann. Sonst ist sehr viel noch offen.
Kannst du uns vielleicht kurz aus deiner Sicht erklären, du warst ja auch sehr lange Programmintendantin, du bist jetzt Konsulentin des Senders. Was ist denn das für eine Entwicklung, die wir da sehen, also jetzt mit dem Gegenüber der Stadt Wien? Was ist da passiert? Es gab ja immer wieder in den vergangenen Jahren, hatte man den Eindruck von gewissen Medien, auch sozusagen Artikel gegen die Förderung von Okto TV, haben die gefruchtet? Ist das eine politische Kampagne? Was ist da passiert?
Also letztlich ist es wahrscheinlich einfach tatsächlich eine politische Kampagne, die vor allem von der FPÖ ausgehend für die Okto immer der Ausländersender war, dass da einfach kontinuierlich sicher seit 5, 6 Jahren einfach immer geschossen wurde. Die Kronenzeitung hat das sehr gern mitgemacht, Österreich hat das sehr gern mitgemacht und das hat schließlich sogar zum Vorwurf der missbräuchlichen Verwendung von Steuergeld geführt. Daraufhin wurde eine Prüfung durch den Stadtrechnungshof angeordnet. Der hat intensiv geprüft und eingeräumt, dass tatsächlich alles mit rechten Dingen zugeht. Aber es bleibt dann immer irgendwie ein bisschen was picken und man wird wahrgenommen als ein Projekt, das mühsam ist, mit dem man irgendwie Schwierigkeiten hat. Und das, glaube ich, ist die eine Seite und die andere Seite ist das Verständnis von Medienpolitik, das kein nachhaltiges ist. Eine nachhaltige Medienpolitik müsste darauf abzielen, dass man die Demokratie stärkt, dass man Medien hat und auch fördert, die demokratiestärkend sind, Medien, die dafür sorgen, dass es einen Austausch gibt und dass es differenzierte Auseinandersetzungen gibt, und nicht nur polarisierte. Und das Verständnis ist halt leider auch in weiten Teilen der SPÖ nicht da, sondern auch da wird Medienpolitik zum Teil als etwas verstanden, wo ich frage, was nutzt mir heute oder morgen oder allerlängstens im Hinblick auf die nächste Wahl? Also wo komme ich vor, wer ist mir wohlgesonnen, wo kriege ich positive Berichterstattung? Und nachdem die Berichterstattung sozusagen jetzt über Stadtpolitik zum Beispiel, die findet ja eh in allen anderen Medien statt, das war jetzt nie so ein Fokus dessen, was bei Okto war. Da ist eher immer sozusagen in kleinere Bereiche hineingeschaut worden, die wahrscheinlich nachhaltig was bewegen. Aber das haben wir vielleicht auch zu wenig deutlich kommuniziert, möglicherweise.
Eine Frage noch zu der politischen Situation. Hat das auch etwas in deiner Wahrnehmung damit zu tun, mit dem Wechsel an der Spitze der Stadt, dass sozusagen der Bürgermeister jetzt Michael Ludwig heißt und er viele Jahre Michael Häupl geheißen hat? Gibt es da auch eine Veränderung im Umgang mit Okto, die davon berührt wurde, also die damit zu tun hat?
Ich glaube eher, das ist der Wechsel des Koalitionspartners, die größere Rolle gespielt hat.
Mhm. Also du meinst von den Grünen jetzt zu den Neos?
Ja, weil sozusagen so diese Idee des Nicht-Kommerziellen und die Neos, das geht weniger gut zusammen, sage ich einmal so. Auch wenn man wahrscheinlich gesellschaftspolitisch durchaus nicht so weit voneinander entfernt ist.
Mhm. Das heißt, mit den Grünen ging es besser?
Ja. Mit den Grünen ging es besser, was teilweise dann auch ein Problem war, weil es immer so stark als grünes Projekt wahrgenommen wurde, was es nie war. Ja. Aber Teile der Grünen haben halt einfach besser verstanden, was der Wert eines solchen Mediums ist. Genau in dem Sinne von nachhaltiger Demokratieentwicklung.
Es gibt ja wirklich so eine Wissenslücke, kommt einem vor, eine große, was Community-Medien eigentlich sind. Was ist die Bedeutung von Community-TV wie Okto-TV? Wo siehst du da die Unterschiede zu einem Nicht-Community-TV? Und wie würdest du das Menschen erklären, die das erste Mal hören?
Also der ganz entscheidende Unterschied, oder nein, sagen wir so, die Idee von Community-TV ist, dass es ein Open Access Medium ist. Das heißt, es ist ein Medium, wo jeder und jede kommen kann und seine und ihre Inhalte produzieren, auch dabei unterstützt wird, es zu produzieren und sie zu veröffentlichen. Jetzt kann man sagen, und das hat uns natürlich von Anfang an begleitet, denn als wir 2005 gestartet sind, war sozusagen YouTube gerade am Horizont. Wieso braucht es denn sowas heutzutage noch? Ja? Weil man kann ja YouTube, Instagram, TikTok, Facebook Live, bla bla bla, you name it, es gibt sozusagen 1000 Möglichkeiten, mit den eigenen Inhalten an die Öffentlichkeit zu gehen. Der entscheidende Unterschied zwischen all diesen Medien und einem Community-Medium ist, dass alle anderen einer ganz klaren Verwertungslogik unterliegen. Das ist zum einen sozusagen die Ökonomie der Aufmerksamkeit, das heißt, wie kriege ich denn Aufmerksamkeit für meine Inhalte? Die sind in all diesen anderen Medien, liegt es sozusagen an mir persönlich. Dann habe ich richtig viel Geld, um quasi mir Aufmerksamkeit zu kaufen. Das kann man ja. Ich schalte so und so viel Werbung und dafür kriege ich dann, werde ich automatisch besser gereiht, besser gelistet etc. Oder ich mache es, indem ich besonders polarisierende Inhalte veröffentliche. Und das sind dann meistens auch welche, das wissen wir eh inzwischen durch viele Untersuchungen, die Menschen aufregen oder die Menschen dazu bringen, dass sie wütend werden, dass sie interagieren. Und das hat uns halt dahin geführt, wo wir aktuell gerade sind, nämlich dass wir eine total polarisierte Öffentlichkeit haben und eine Situation, in der sozusagen nur, in der ganz viel schwarz und weiß, entweder oder, bist du Team A oder Team B, wenn du ich bin Team A, du bist Team B, dann rede ich mit dir nicht mehr oder ich beschimpfe dich und ich lese auch alles nur halbwort und pick mir irgendwelche einzelnen Worte heraus und hänge dich dann an denen auf. Also es ist eine große Gereiztheit, wie der Bernhard Pörksen das so schön gesagt hat. Und auf dieser Gereiztheit findet eine Erregungsbewirtschaftung statt. Und Community-Medien versuchen eben, da sie nicht kommerziell sind, müssen sie nicht dieser Verwertungslogik entsprechen. Und das, glaube ich, ist der ganz entscheidende Unterschied. Und das, was auch ihren Wert ausmacht.
Was würdest du sagen, was findet auf Okto statt, was anderswo niemals stattfinden könnte, würde oder es bis heute eben auch nicht stattfindet?
Ja, auf Okto findet ganz viel statt, was woanders nicht stattfindet. Das ist zum einen sozusagen, dass wir wirklich sehr viel Experimentelles zulassen, wo wirklich einfach Formate ausprobiert werden können. So ein Beispiel, an das ich wirklich gern denke, ist eine Sendung, die es leider nimmer mehr gibt. Das war New Ordner, wo einfach zwei Menschen mit ihren Laptops am Schoß, wo man aber nie gesehen hat, was sie auf ihren Laptops sehen, gesessen sind und neue Entwicklungen im Netz besprochen haben. Eine halbe Stunde lang mit einer Kameraeinstellung, ohne Schnitt. Und das war unglaublich spannend, ja. Die haben zusätzlich, gab sozusagen zu jeder Sendung immer einen Hashtag und man konnte dann selber im Netz die Dinge auch nachschauen, also mit einer Linkliste etc. Da hätten überall anders wahrscheinlich die Leute gesagt, also hallo, ich meine eine halbe Stunde, eine Einstellung ohne Schnitt, das geht ja nicht. Ja? Die Sendung hat gezeigt, es geht. Was auch eine wichtige Sache ist, dass Themen tatsächlich immer wieder und in die Tiefe gehend behandelt werden. Also dort, wo Sachen quasi einer bestimmten Verwertungslogik unterstehen oder wo die Sendezeit dann dadurch auch knapp ist oder wo auch klar ist, was sozusagen, was mache ich jetzt, was erreicht jetzt die meisten Leute, da muss es immer neu sein. Es muss irgendwie immer neu sein, es muss so sein, dass man das Gefühl hat, das Heißeste, das Neueste, das Wildeste, das, was ich noch nicht gesehen habe. Und da ist für mich zum Beispiel Eingeschenkt ein gutes Beispiel, wo der Martin Schenk jedes Monat immer wieder Themen aus der Sicht sozusagen der Armutskonferenz, der sozialen Gerechtigkeit, was bedeutet das für Gesundheit, was bedeutet das für Wohnen, was bedeutet das für Bildung, was bedeutet das für Ernährung und so weiter und so fort. Da gibt es einfach viele, viele, viele Themen, die man in die Tiefe gehend behandeln kann und die alle sozusagen, die jetzt nicht jede Woche wieder was komplett Neues sind, sondern die ein Aspekt eines Themas sind, das gesellschaftlich relevant ist. Dass es ein Bedürfnis danach gibt, sehe ich zum Beispiel auch an dem Podcast-Boom, weil es bei Podcasts ja auch so ist, dass da oft einmal wirklich bestimmte Themen, auch wie bei eurem Podcast, von unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen immer wieder neu besprochen werden, aber dass man nicht immer dass da wirklich der Diskurs auch gepflegt wird und nicht nur die Kasperl- und Krokodil-Auseinandersetzung.
Genau darum geht's ja, um den Diskurs. Da sind wir aber auch zwangsweise beim Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk, oder? Also da gibt es für dich diese Beobachtung, dass, also von der Macherinnenseite kann ich das zumindest sagen, dass man ja immer weniger Raum hat für genau diese Experimente, von denen du das erzählt hast. Ja, also das war ja früher, dafür war ja der öffentlich-rechtliche gedacht, also dass man eben Dinge auch ausprobiert oder Dinge tut, die jetzt nicht nur einem sozusagen kommerziellen Regeln unterworfen sind. Was beobachtest denn du, was ihr sozusagen leistet, was der Öffentlich-Rechtliche nicht mehr leistet mittlerweile?
Naja, das ist sozusagen ganz, ganz sicher dieses Experiment. Dann ist es sicher sozusagen ein Bekenntnis zu einer multikulturellen Gesellschaft. Also es ist dann schon interessant, da gibt es immer wieder die Beobachtung, dass der Öffentlich-Rechtliche sich halt auch gerade in dem Bereich bestimmte Dinge nicht so traut. Ja? Also es gab ja mal eine Zeit lang zum Beispiel die Sendung Habermagazin. Das war von der ESA Ari Akbaba moderiert, quasi die Berichte, die jetzt nicht tagesaktuell waren, aus Wien heute, mit türkischen Untertiteln. Und die hat der ORF aber nicht selber ausgestrahlt, sondern die haben sie Okto zur Ausstrahlung gegeben. Was zum Teil damit zu tun hatte, dass man natürlich angenommen hat, dass man dort eher das Publikum findet. Aber ursprünglich war es eigentlich gedacht gewesen als eine Möglichkeit, dieses Publikum, von dem man festgestellt hat, dass es den Öffentlich-Rechtlichen nicht schaut, auch wieder ein Stück darauf aufmerksam zu machen, dass es den gibt. Ja. Aktuell ist es das Projekt Sachs Multi, auch wieder mit der SR, das, was da produziert wird, halt dann auf Okto läuft. Was wir sicher auch tun können oder wo wir Möglichkeiten haben, sind dann so bestimmte Programmübernahmen, wie zum Beispiel die Sendung Democracy Now! Von der Amy Goodman, die ja auch auf Okto läuft. Und es sind sicher auch im Kunst- und Kulturbereich die Abbildung von Dingen jenseits des Mainstreams. Und das würde ich jetzt gar nicht sozusagen so einen, da denke ich mir, es ist auch eine wichtige ergänzende Funktion, ja. Also das war schon auch in der Gründungsphase und auch von unserem Vorstand her, wo ja Urgesteine des öffentlich-rechtlichen Gedankens, wie zum Beispiel der Peter Huema, involviert waren, immer die Idee, dass Okto sowas ist wie noch einmal eine weitere oder eine totalere Definition oder Auslebung des öffentlich-rechtlichen Gedankens, nämlich ein Rundfunk, der sozusagen allen gehört.
Wie ist denn der Kontakt zum Öffentlich-Rechtlichen, also zum ORF von eurer Seite oder auch von der anderen Seite? Gibt es da einen Austausch, einen aktiven?
Ja, also es gibt einen aktiven Austausch, also einerseits natürlich mit unterschiedlichen einzelnen Kolleginnen, die das auch wichtig finden und interessant. Institutionell quasi ein bisschen über das Public Value Zentrum, die quasi dieses öffentlich-rechtliche, für das Okto ja auch steht, eben nicht alles einer Verwertungslogik unterwerfen, auch sehr, sehr schätzen und immer wieder hochhalten und das auch sehen. Ja, also ich würde sagen, das ist schon ein im Grunde auch ein freundliches Miteinander.
Ich kenne ja selbst wirklich viele, viele Menschen aus dem Film- und Medienbereich, die ihre ersten Schritte auf Okto TV gemacht haben. War denn Okto TV auch immer konzipiert als Stätte der Ausbildung, der Erwachsenenbildung?
Absolut, natürlich. Also die Funktion, dass Leute hier was lernen können oder auch, dass die jetzt in bestimmten Ausbildungen sind, sich dann ausprobieren können, ganz niederschwellig und dann quasi sich schon mit Erfahrung in professionellen Medien bewerben. Das war absolut immer eine Funktion, aber nicht die einzige. Ich nenne das gern ein Breitensportangebot. Also nur wenn man wirklich viele Leute dazu bringt, Sport zu machen, dann werden sich die wirklichen Talente auch herauskristallisieren oder dann können Leute auch erkennen, dass das was ist, was ihnen liegt oder was sie gern machen oder was sie gut können. Ja. Also insofern ist diese Ausbildungsfunktion oder die Möglichkeit, dass Leute hier ihre ersten Schritte in Medien machen, ist eine. Es hat aber auch noch ganz viele andere Funktionen, weil es gibt einerseits wirklich die Communities, die ihre Inhalte, die keine andere Möglichkeit sehen, irgendwo anders ihre Inhalte unterzubringen. Es gibt Leute, für die Fernsehmachen einfach ein lustiges Hobby ist. Das sind dann oft welche, die gar nicht am Anfang ihres beruflichen Wegs stehen, sondern eher schon am Ende, wo dann die Kinder aus dem Haus sind, wo man vielleicht beruflich so etabliert ist, dass das auch alles nicht mehr so aufregend ist und vielleicht auch nicht mehr so zeitaufwendig. Und die dann sagen, okay, es gibt einfach so viele Dinge, die mich interessieren und denen möchte ich jetzt nachgehen. Das wäre zum Beispiel die Sendung Wie geht das, die sich diesen wunderbaren Titel gegeben haben, womit sie einfach über alles berichten konnten. Sie haben einfach verschiedene sich gefragt, wie geht denn das? Und das ging sozusagen von Tantra bis Glaskunst und von Almwirtschaft bis verschiedene Druckverfahren. Ja? Also was auch immer ihnen gerade untergekommen ist, die sind einfach mit der Kamera dahin gegangen und haben so kleine viertelstündige Magazine drüber gemacht.
Ist das nicht sonderbar, wenn ich dir zuhöre, wenn du so schilderst, diese verschiedenen Sendungen und auch diese verschiedenen Medienmacherinnen, Macher, die bei euch arbeiten, also verschiedene Altersgruppen und so. Das ist doch eigentlich das absolute Grundkonzept von Erwachsenenbildung, oder? Das ist das, was man sich unter Erwachsenenbildungsstätten vorzustellen hat.
Ja, das ist sicher ein ganz wichtiger Teil. Und das ist in den letzten Jahren auch, also da gibt's auch zunehmend sozusagen mehr Kontakte und mehr auch Zusammenarbeit. Und nicht umsonst waren wir die erste Sendereihe, die in der bis 2007, in der bis dahin schon fast 40-jährigen Geschichte des Fernsehpreises der Erwachsenenbildung als Nicht-ORF-Sendung diesen Preis gekriegt hat. Und seitdem haben wir ihn noch 7-mal gewonnen. Also sozusagen, es gibt da schon auch so eine Anerkennung von dieser Seite. Dass auch das, was rauskommt, nämlich durchaus wiederum erwachsenenbildnerisch wirkt. Nicht nur das, was die Leute dort die Möglichkeit haben, was zu machen. Und es ist aber auch mehr als Erwachsenenbildung, weil es gibt Workshops, zum Beispiel im Studio bis hin zu Workshops mit Kindergartenkindern, ja, wo wir dann extra so Stockerln uns zugelegt haben, damit die Kameras bedienen können.
Ja, man fragt sich schon, wenn man dir zuhört, fragt man sich, wohin soll denn all diese Menschen gehen in den Augen der Politik? Ja, also mich würde das wirklich interessieren, gibt es da eine Antwort an euch, wenn man jetzt sagt, das rentiert sich nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, das wollen wir politisch nicht mehr, dass eben Kindergartenkinder Fernsehen lernen oder Menschen, die schon eher in Richtung Pension gehen oder sogar schon pensioniert sind. Wohin sollen denn, oder auch Studierende bei euch die ersten Schritte tun, wohin sollen denn all diese Menschen gehen in den Augen der Politik?
Naja, da gibt's halt immer das Argument, das ich ja aber zu Anfang schon zu entkräften versucht habe, dass ja heutzutage jeder mit seinem Handy in der Hosentasche quasi ein komplettes Produktionsstudio hat und die Leute das selber machen wollen. Und das ist ja auch das Argument der Stadt gewesen. Also man will jetzt kein lineares Fernsehen mehr fördern, sondern man will sozusagen eher in die digitalen Richtungen gehen und Weiterbildungsprojekte oder Initiativen unterstützen, die in diesem Bereich was machen. Vielleicht stellen Sie sich vor, dass all die dann dorthin gehen. Ich sehe sozusagen keine andere Institution, die das jetzt auffangen könnte in dieser Breite. Aber die Frage muss man wahrscheinlich der Stadt stellen, nicht mir. Wir haben da jedenfalls da keine Antwort gekriegt drauf.
Dieses Selbstproduzieren hat ja, wie du selber vorhin schon erwähnt hast, natürlich einen ganz anderen Charakter, wenn Menschen sich selbst aufnehmen und auf Social-Media-Kanälen ausspielen, als wenn man das gemeinsam in einer Community, eben in einer Gruppe macht. Das ist ja ganz ein anderes Sozialerlebnis auch. Du bist ja selbst, Barbara, lange Zeit bei Wien Extra gewesen und dann Programmintendantin bei Okto TV. Bei beiden Institutionen geht es um Erwachsenen bzw. Jugendbildung, dass man auch Jugendlichen die Tools in die Hand gibt, um einen Film zu machen, um sie zu unterstützen, jungen Erwachsenen. Wie würdest denn du das einschätzen, wie der Stellenwert von Erwachsenenbildung oder eben auch Jugendliche auszubilden in der Politik ist? Gibt es da überhaupt so ein Bewusstsein dafür?
Das führt ins weite Feld der Bildungspolitik wahrscheinlich. Und da muss man sagen, also das ist ein Bereich, wo ich es immer wieder abenteuerlich finde, was für eine Kluft es gibt zwischen dem, was man wissen könnte, wie Lernen funktioniert und wie es organisiert wird. Nämlich jetzt institutionell, dass es in all den Bereichen einzelne Leute, Initiativen, Experimente gibt, wo das gut funktioniert, vom Kindergarten bis hin zu Projekten in der Erwachsenenbildung. Das ist nicht die Frage, aber wie Bildung politisch, institutionell gedacht wird, das ist einfach vorgestrig, ja, weil es überhaupt nicht Bezug nimmt auf darauf, wie in unserer, was in unserer heutigen Welt notwendig wäre, um da bestehen zu können, um sich zurechtzufinden in diesem Informationsüberangebot. Und da ist Medienbildung ein total entscheidender Moment. Ja. Also ich denke, so intensiv, wie haben wir das ja in den letzten 2 Jahren mit dieser ganzen Debatte um Corona, um die Impfungen etc., so intensiv, wie wir das da erlebt haben, wie wichtig sowas wäre, wie eine kritische Medienkompetenz und ein Verständnis dafür, wo kommt eine Information her, welcher Information kann ich trauen etc. Also eigentlich sollten wir es spätestens jetzt wissen, wie wichtig sowas wäre. Ja.
Da sprichst du ja auch das Thema Medienkompetenz eben an. Man liest ja immer wieder, es braucht eine größere Medienkompetenz beim Publikum, um eben Fake News, um sozusagen Propaganda zu durchschauen zu können überhaupt. Was erlebst denn du in der Praxis immer noch auf OKTO-TV für Aha-Momente mit Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die zum ersten Mal selbst Medien machen?
Ja, klar. Also sozusagen, wenn ich in dem Moment, wo ich einfach selber einen Beitrag gestalte, wird mir zwangsläufig bewusst, was für Manipulationsmöglichkeiten es gibt. Oder dass die Manipulation, nämlich dass ich mit dem, was ich da mache, etwas tue, bevor ich es auf Sendung bringe, dass die sogar notwendig ist, weil ich muss auswählen, ich muss mir überlegen, wo stelle ich die Kamera hin und was höre ich oder in welchem Raum nehme ich etwas auf oder also schon, dass meine Einstellung zu den Dingen immer auch die Einstellung prägt, die dann sich in der Kameraeinstellung umsetzt. Ne? Was sehe ich, wie nah dran bin ich? Was schneide ich, was nehme ich raus, was lasse ich drinnen, etc. Und das ermöglicht es, das macht automatisch schon einmal einen kritischeren Blick auf das, was mir vorgesetzt wird, weil ich dann auch natürlich fragen kann, okay, was ist da jetzt drinnen, was ist möglicherweise weggelassen und so weiter. Und das ist schon immer ein ziemlicher Aha-Moment. Ein anderer Aha-Moment ist auch der, wie viel Arbeit da drin steckt, um sowas zu machen. Ja. Weil gerade so Social Media und Facebook Live und ich weiß nicht was auch immer, TikTok etc., das verführt ja dazu, so zu glauben, okay, ich drücke irgendwo auf einen roten Knopf und es macht dann Aufnahme und dann mache ich irgendwas und dann drücke ich wieder auf den Knopf und dann lade ich es hoch und gut ist. Ja. Das aber, wenn ich tatsächlich ein bisschen drüber hinausgehen möchte, jetzt nur eine Meinung abzugeben, sondern weil ich tatsächlich Welt abbilden möchte, dass das ein aufwendiger Prozess ist, der mit viel Nachdenken, mit viel Überlegung und mit viel Zeit und mit viel Aufwand verbunden ist. Das ist schon zum Beispiel auch ein großes Aha-Erlebnis, das viele haben, wenn sie da das erste Mal selber was gemacht haben.
Mhm. Sag, wie groß war denn eigentlich der Versuch der parteipolitischen Einflussnahme bei euch? Habt ihr da in all den 17 Jahren etwas erlebt, eine Veränderung?
Da kann ich sagen, guten Gewissens, die gab es nicht in dem Sinn, dass jetzt irgendjemand angerufen hätte und sich über irgendwas beschwert oder irgendeine Berichterstattung sich gewünscht. Das hat einfach wirklich nicht stattgefunden. Es gibt natürlich eine umwegpolitische Einflussnahme und das ist dann sozusagen die schon erwähnten Kampagnen, wo dann vor allem von der FPÖ halt über Boulevardmedien versucht wird, Druck auf die Fördergeber zu machen und das Projekt an sich schlecht zu machen. Das würde ich schon auch als eine Art von politischer Einflussnahme definieren. Mhm. Und die ist massiv gewesen.
Wie siehst denn du eigentlich die Entwicklung, dass wir immer mehr erleben, dass es immer mehr Parteimedien gibt, die gegründet werden und mit Parteigeldern dann online stattfinden, meistens dazu gedacht sind, natürlich die eigene politische Linie zu verbreiten? Wie siehst du diese Entwicklung?
Also wenn diese Parteimedien ihre Inhalte nach journalistischen Kriterien gestalten würden, dann wäre das ja nicht so ein Problem, weil dann würde man sozusagen wissen, so wie das früher bei den Parteizeitungen war, okay, das ist dieser politische Bias, von dem aus hier gearbeitet wird, und dann kann ich das auch einschätzen. Allerdings ist es ja so, dass vor allem rechte Parteien hier riesige Netzwerke aufgebaut haben und einen echt großen Vorsprung haben, mit zum Teil auch, wie wir jetzt ja sehen, möglicherweise sehr zweifelhafter finanzieller Unterstützung. Und da findet dann, also wenn die sozusagen zu Hasspropaganda benutzt werden, wenn dort Fake News verbreitet werden, wenn das dazu benutzt wird, dass die eigene Bubble sozusagen mit immer neuen Erzählungen davon, wie die Welt angeblich ist, versorgt wird, dann ist das super problematisch und sehr schwierig und trägt natürlich nur zur weiteren Polarisierung bei.
Barbara, wenn jetzt tatsächlich das so ausgehen würde, dass man OKTO.TV nicht mehr weiter aufrechterhalten könnte, was würde das bedeuten für den Sender, aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Kannst du uns ein bisschen schildern, was da auf dem Spiel steht?
Naja, neben der erwähnten Frage, dass was passiert mit all den Produktionen, mit all den vielen Videos, die schon gemacht wurden und in der OKTO.TV zur Verfügung stehen, geht natürlich auch, würde ein Ort verloren gehen, an dem Menschen sich treffen und austauschen. Es würde, also am wenigsten Sorge mache ich mir jetzt sozusagen um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die Leute, die da arbeiten, sind wirklich alle einfach super gut qualifiziert. Aber es wird einfach ein ganz wichtiger Ort verloren gehen. Und es würde dieser Gedanke eines nicht kommerziellen Mediums im Fernseh- und Online-Bereich, weil OKTO ja längst auch, eben gerade auch mit der OKTO.TV schon weit mehr als ein linearer Fernsehsender ist. Ja, dann wird es das nur mehr im Radio geben, weil Radio Orange gibt es ja noch.
Genau, das bleibt bestehen. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute, euch allen alles Gute, und drück die Daumen, dass man noch eine gemeinsame Lösung finden kann. Und danke dir sehr, dass du dir in so bewegten Zeiten für uns Zeit genommen hast trotzdem.
Das war es wieder mit Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann.
Missing Link.